So, ihr Lieben, ich bitte euch aufzustehen und ich möchte Gottes Wort lesen. Und das hören wir heute mal im Stehen, weil das, finde ich, angemessen ist. Da gab Pilatus nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Die Soldaten packten Jesus und führten ihn aus Jerusalem hinaus. Sein Kreuz musste er selbst tragen, vom Richtplatz hin zur Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt dieser Ort Golgatha. Dort schlugen sie ihn ans Kreuz. Neben ihm wurden zwei andere Männer gekreuzigt. Pilatus ließ ein Schild an das Kreuz nageln, auf dem die Worte standen: Jesus von Nazareth, König der Juden. Die Stelle, an der Jesus gekreuzigt worden war, lag nahe bei der Stadt. Und so lasen viele Juden diese Inschrift, die in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst war. Da kamen die hohen Priester zu Pilatus und verlangten von ihm: Lass das ändern. Es darf nicht heißen, der König der Juden, sondern er hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus aber weigerte sich, es bleibt genau so stehen, wie ich es geschrieben habe. Als die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf, sodass jeder der vier Soldaten etwas davon bekam. Dann beschlossen sie, das Untergewand wollen wir nicht aufteilen, wir wollen es verlosen. Es war nämlich aus einem Stück gefertigt, ohne jede Naht. So erfüllte sich die Vorhersage der Heiligen Schrift: Meine Kleider haben sie unter sich geteilt und mein Gewand verlost. Genau so geschah es auch. Unter dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und seine Schwester, außerdem Maria, die Frau von Kleopas, und Maria Magdalena. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Er soll jetzt dein Sohn sein. Und zu dem Jünger sagte er: Siehe, sie ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus wusste nun, dass sein Auftrag erfüllt war. Da erst sagte er, und wieder erfüllte sich damit eine Voraussage der Heiligen Schrift: Ich habe Durst. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Stab und hielten den Schwamm Jesus an den Mund. Als Jesus davon getrunken hatte, rief er: Es ist vollbracht. Und dann ließ er den Kopf sinken und starb. Nimm bitte Platz. Gott, wo bist du? So fragen ganz viele Menschen. Gott, wo bist du? Am Totenbett der Mutter oder am Bett eines kranken Kindes oder wenn der Mann stirbt nach einem Verkehrsunfall. Gott, wo bist du? Ich habe Schmerzen. Gott, wo bist du? Ich komme mit meinem Leben nicht zurecht. Gott, wo bist du? Ich weiß nicht mehr weiter. Ich höre dich nicht und ich sehe dich nicht und ich spüre dich nicht. Kümmert es dich nicht? Gott, wo bist du? Das ist ein Ausschnitt aus dieser Welt. Da wird einer öffentlich hingerichtet. Und das letzte Hemd wird ihm genommen. Und der Schrei eines Sterbenden nach Wasser. Und der Tod schlägt zu, unbarmherzig. In dieser Geschichte wird nichts beschönigt, das ist keine schöne Geschichte, die man sich erzählt. Da wird nichts feiertagsmäßig irgendwie mit Watte verpackt. Ist nicht so schön wie die Weihnachtsgeschichte, sondern unappetitlich, hart und grausig, wie diese Welt und wie wir so oft eben sind. Ein Ausschnitt aus dieser Welt, aber das wäre viel zu wenig. Viel zu wenig, denn wir wissen doch, wie diese Welt ist. Und wir wissen doch, wie wir sind. Wir wissen doch, dass manches hart ist und dass manches grausam ist und dass auch manches ungerecht ist. Und darum ist das gut zu hören, dass es um viel mehr geht als nur um diese Welt. Um viel mehr. Der hier blutig misshandelt wird, das ist nicht einer von vielen. Und der hier grausam stirbt, das ist nicht einer von den vielen Namenlosen, die sterben. Tagtäglich wird gestorben. Der hier stirbt, der sagte von sich: Ich bringe allen, die zu mir gehören, das Leben. Und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Der hier stirbt, der sagt von sich: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der hier stirbt, sagt von sich: Glaubst du nicht, dass ich vom Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich von mir sage, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Es sind die Worte meines Vaters, der in mir lebt. Er handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt doch meinen Taten. Gott, wo bist du? Wird so oft gefragt. Hast du vielleicht auch schon oft gefragt? Genau. Wegen dieser bedrängenden, so oft an uns nagenden Frage trägt sich dann sein Leiden in aller Öffentlichkeit zu und sein Sterben in aller Öffentlichkeit. Seht auf diesen Mann am Kreuz. Seht auf den, dessen letzten Halbhabseligkeiten verteilt werden. Seht auf den, der Abschied nimmt von seiner Mutter. Seht auf den, der qualvoll stirbt an diesem hässlichen Kreuz. Seht auf den, dessen Leichnam von einer Lanze durchstoßen wird. Die angeblich so Mächtigen dieser Welt, die haben das ganz anders geplant. Nur nicht während des Pilgerfestes. Möglichst irgendwo in einem Hinterhalt, möglichst irgendwo in einem Gefängnis, wo man nichts hört und nichts sieht. Und nun, vor den Toren der Hauptstadt, Jerusalem, an einem Tag, an dem die Straßen proppevoll sind von Pilgern, auf einem Hügel, gut sichtbar für alle, die vorbeikommen. Und die Inschrift in den üblichen Handelssprachen der damaligen Zeit, Hebräisch, Latein und Griechisch, jeder konnte sehen, was los ist. Und die Habseligkeiten des Hingerichteten, Wort Gottes erfüllt sich. und Johannes ist da und die Mutter und Maria und Magdalena, ganz viele Zeugen unter dem Kreuz. Und ein Stab ist da und ein mit Essig getränkter Schwamm. Gott, wo bist du? Ganz öffentlich. Gott macht es ganz öffentlich. Seht her, sagt Gott, ich bin da. Jedem Menschen, der euch fragt, Gott, wo bist du, könnt ihr sagen, er ist Kreuz, er ist da. Am Kreuz ist Gott da. Und hör selbst, wenn die Frage an dir nagt, Gott, wo bist du, er ist da, ganz öffentlich. Seht her, ich bin da. Seht her, ich strecke mich aus zu euch hin. Seht hin, ich gebe mich her für euch, für dich, für jeden Menschen in dieser Welt gibt sich Gott hin. Gott macht sich Mühe, enorm viel Mühe mit unserer Gottverlassenheit. Gott macht sich enorm viel Mühe mit unseren kleinen Geheimnissen. Gott macht sich enorm viel Mühe mit unserem Leiden. Gott macht sich enorm viel Mühe mit unseren Süchten. Gott macht sich enorm viel Mühe mit unserer Sünde, die uns trennt von Gott und die uns trennt von Menschen. Jesaja 43, mein Taufspruch. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Fand ich als 18-Jähriger nicht schön, diesen Spruch zu hören. Da dachte ich mir, wie stehst du da? Gottes Wort für jeden Menschen. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen. Und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Jesaja 43, vergiss es nie. Gott hat sich Mühe gemacht mit deiner Sünde. Nicht, weil du so ein toller Kerl bist, sondern um seinetwillen, weil Gott so heilig ist, dass er mit Sündern keinen Kontakt haben kann. Und dieser Gott versöhnt dich mit sich. Gott muss sich nicht versöhnen. Gott versöhnt dich, mich mit sich, damit er Kontakt haben kann mit dir. Er macht es um seinetwillen, weil er dich an seiner Seite haben möchte. So steht es um uns, dass Gott selbst Mensch werden muss. Und so steht es um diese Welt. Weil er weiß, wer wir sind, wird Gott Mensch. Er weiß das von dir, was deine Frau nicht weiß. Er weiß was, das von dir, was du keinem Menschen erzählst. Und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Nicht mehr gedenken. Warum macht sich Gott an diese Arbeit? Gott hat beschlossen, über diese Finsternis der Welt zu siegen. Und Gott hat beschlossen, über die Finsternis in dir und mir zu siegen. Gott hat beschlossen, das und gerade so zu machen durch seinen Sohn, weil wir nicht siegen können über uns, weil Veränderung nicht reicht. Wir haben vorhin krasserweise gesungen, dass Gott verändert. Er verändert nicht. Er erneuert. Er reißt ein, worauf wir stolz sind. Und er reißt auch ein, wofür wir uns schämen und was wir so gerne los würden und wo wir sagen, mit meinem 50. Geburtstag mache ich es anders. Und ab diesem Sonntag bin ich anders. Und wir sind zu Hause schon wieder die Alten. Ich jedenfalls. Du nicht? Weil das so ist, hat Gott beschlossen zu siegen, weil du das nicht kannst. Du kannst dich nicht besiegen. Du kannst deinen inneren Schweinehund nicht besiegen. Aber Jesus hat ihn besiegt am Kreuz. Deinen inneren Schweinehund. Deine Schuld, die dich trennt vom Vater. Die Bosheit und die Hinterlist, die Lüge und die Verdrehtheit, die Krankheit und das Leid, die Sünde und der Tod sind am Kreuz besiegt. Aber in ihrer ganzen Boshaftigkeit und ihrer ganzen Hässlichkeit entlarvt, weil wir so sind, wie wir sind, steht da das Kreuz. Und wir sehen etwas Hässliches in diesem Spiegel. Nämlich uns. Diese Welt, wie sie ist. Aber wir schieben das so gerne auf die Welt. Aber es geht um uns. Und darum sagt Jesus, es ist vollbracht, dass wir nicht pausenlos uns sehen, sondern Jesus sehen, der gesiegt hat. Dass wir nicht pausenlos gegen uns kämpfen und nicht pausenlos gegen andere kämpfen, wie gegen Windmühlen, sondern es verstehen, es ist gesiegt, es ist vollbracht. Die Schuld ist vergeben. Wir sind frei. Oder wir sind es nicht. Es ist gesiegt. Und das bedeutet, Gott hat es bis zum Ende durchgezogen. Wollen wir das mal beides zusammen sagen? Es ist gesiegt. Das müssen wir mal aussprechen, richtig ordentlich. Es ist gesiegt. Und jetzt mal richtig wie Sieger. Es ist gesiegt. In dir. Gott hat es bis zum Ende durchgezogen. Ja? Sag's mal. Gott hat es bis zum Ende durchgezogen. Und jetzt mal als Triumph. Gott hat es bis zum Ende durchgezogen. Könnt's nochmal sagen, dann geht's uns besser. Gott hat es bis zum Ende durchgezogen. Jawohl. Der Einschnitt Gottes in diese Welt ist geschehen. Gott kommt in unsere tiefste Not, um uns herauszulösen. Da wird Fleisch vom Knochen gelöst. Unser altes Fleisch. Da, wo es kneift. Gott wird Mensch. So wie wir. Im Griechischen steht da Fleisch. Sarkos. Das kennen wir von so etwas Unappetitlichem wie Sarg. Diese hässliche Kiste, wo totes Fleisch reinkommt. So wird Gott Fleisch. Und dieses tote Fleisch kommt in die Kiste, stirbt am Kreuz. Du wirst nicht neu, bevor du nicht stirbst. Bevor du nicht bis ins Letzte eingesehen hast, ja, so bin ich. Ich brauche dieses Sterben für mich. Hier am Kreuz ist die Stelle, wo gestorben wird. Da stirbt Jesus und mit ihm sterbe ich. Meine Sünde, meine sündhafte Natur, dieses eklige, ich tue, was ich nicht will, aber ich tue es, stirbt da. Wir feiern übrigens demnächst Ostern. Und wir feiern demnächst Taufe. Und in der Taufe geschieht genau das Sterben und Auferstehen. Und wenn du noch nicht getauft bist und ewig kämpfst, dann lass dich mal lieber taufen Ende des Monats. Hier am Kreuz ist die Stelle, wo der Tod nicht mehr umbringen darf. Du läufst nicht auf Grund, sondern Jesus schenkt dir Leben, neues Leben. Hier am Kreuz ist der Feind gebunden und wehrlos. Was geben wir uns Mühe, Dinge loszuwerden? Hier am Kreuz ist das schon passiert. Bringe das, was dich umbringt in deiner Seele. Diese elendigen Worte, die man zu dir gesagt hat. Diese elendigen Erinnerungen, die in deinem Kopf kreisen. Diese elendige Sünde. Was du tust, was dich stört und Gott schon lange, was dir klar ist. Bring's doch heute zu Jesus an sein Kreuz. Tu's doch. Hier am Kreuz ist der Feind Gottes gebunden und wehrlos. Er kann dich nicht mehr zurückhalten. Der Feind Gottes, Satan, Teufel, ist gebunden. Nimm's als Nachricht für dich. Hier ist der Tod noch nicht abgeschafft, das wissen wir alle. Und es gibt noch Krankheit, Leid und Schmerz. Und Sünde zwickt und zwackt. Und es geht ungerecht zu in deiner Familie und in dieser Welt. Aber das Kreuz und der Mann, der da hing, das Kreuz ist übrigens leer, ist der Zufluchtsort. Jesus ist der Zufluchtsort. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Es gibt die Kreuzigung nicht ohne Auferstehung und es gibt die Auferstehung nicht ohne Kreuz. Beides gehört zusammen. Das Kreuz ist der Zufluchtsort für dich, jeden Tag, aber besonders jetzt. Denn es ist vollbracht. Gott breitet seine Arme aus und du bist nicht mehr alleine. Wir wollen Abendmahl feiern und deswegen lese ich uns mal Matthäus 11, 28, ganz altmodisch, der Heilandsruf hieß das. Da sagt der Heiland, der dich heil macht. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lernt, lebt darin, lernt von mir. Ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf. Komm doch heute Morgen zu diesem Jesus. Ich bitte, dass die Gemeindeleitung nach vorne kommt und ich möchte die Einsetzungsworte des Abendmahls lesen. Und ich bitte, dass ihr euch dazu erhebt.